Du bist ausgebildete Mediatorin. Mhm. Was kannst du, was andere Leute nicht können?
Ich glaube, dass durch die Mediationsausbildung ich nochmal wieder stärker gelernt habe, eben auch zu reflektieren, was gerade in einer Situation passiert. Und damit eben zum Beispiel in Diskussionen, die auch hitzig werden könnten, so eine innere Pausetaste einfach drücken kann. Und dass ich das rationalisieren kann und sagen kann, ah, hier regt sich jemand gerade richtig auf und was könnte ich jetzt tun, damit das hier nicht eskaliert. Oder auch, nicht immer gelingt das, ah, ich rege mich gerade total auf, was kann ich jetzt tun, damit ich mal wieder runterkomme. Das auch. Also das ist etwas so dieses Bewusstsein dafür, das ist ja im Journalismus nicht so ausgeprägt, dass Diskussionen nicht nur über Argumente geführt werden, sondern eben auch über Emotionen. Das finde ich extrem hilfreich, auch für die journalistische Arbeit.
Hi, ich bin Annika und ich lade mir in diesem Podcast Menschen ein, die was richtig Gutes auf die Beine stellen. Für bessere Medien, für besseren Journalismus, am Ende für uns alle. Die Folge heute nehme ich mal nicht remote auf, also online, sondern ich sitze mit meiner Gästin in einem Raum, weil wir uns zusammen ein Spiel anschauen. Ellen Heinrichs ist die Gründerin und Geschäftsführerin des Bonn-Instituts. Das ist eine gemeinnützige GmbH in Bonn, die sich für besseren Journalismus einsetzt und getragen wird von RTL, der Rheinischen Post, der Deutschen Welle und auch dem Constructive Institute in Dänemark. Ellen hatte vor 2 Jahren die Idee für dieses Spiel. Es ist noch ganz frisch, im Mai erst veröffentlicht worden, steht hier in einem schwarz-orangenen Karton vor mir und heißt Eine Stunde reden. Es soll helfen, dass Menschen sich miteinander austauschen und ins Gespräch kommen, zu großen politischen Themen oder auch zu ganz alltäglichen Erlebnissen. Man kann das Spiel natürlich einfach zu Hause spielen. Es ist aber auch für JournalistInnen interessant. Denn es ist ja so, dass Redaktionen schon seit ein paar Jahren ziemlich viel veranstalten, um mit ihrem Publikum wieder mehr ins Gespräch zu kommen. Eine Stunde reden ist schon getestet worden vom Hessischen Rundfunk. Und Ellen hat mir erzählt, dass es für manche JournalistInnen gar nicht so einfach war, dass ihr Job dabei vor allem war, zuzuhören. Sie erklärt mir in dieser Folge auch, wie das Ganze überhaupt funktioniert und auch, warum die Spielemacher nach den ersten Testrunden nachträglich noch eine Joker-Karte einführen mussten. Ich bin Annika Schneider, Redakteurin beim Online-Magazin Übermedien. Ich bin überzeugte Optimistin und deswegen ist das hier Nice und Nötig, der Podcast für gute Ideen von Übermedien. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und es hätte eigentlich schon viele Gründe gegeben, dich in diesen Podcast einzuladen, weil du ja nichts anderes machst, als mit dem Bonn-Institut darüber nachzudenken, wie Journalismus zukunftsfähig und besser werden kann. Und außerdem arbeitest ein paar Straßen weiter von, wo ich wohne und im Homeoffice arbeite.
Ich wohne hier auch so ein bisschen.
Okay, du wohnst hier auch im Bonn-Institut. Genau, aber jetzt gab es einen sehr konkreten Anlass, mit dir zu sprechen. Du hast ein Spiel entwickelt. Eine Stunde reden und das soll Menschen dabei helfen, über schwierige Themen zu diskutieren oder ins Gespräch zu kommen. Dieses Spiel funktioniert mit allen Themen, hast du mir gesagt. Wenn Leute dein Spiel spielen, mit welchen Gefühlen oder Erkenntnissen oder Erfahrungen sollen die rausgehen aus so einer Spielrunde?
Also es gibt in dem Spiel eine Frage, die gestellt wird und die lautet, was von dem Gesagten hat dich zum Nachdenken gebracht? Und wenn die Leute aus dem Spiel rausgehen und nochmal neu über das eine oder das andere, was gesagt wurde und was eigentlich gar nicht ihrer eigenen Perspektive entspricht, wenn die darüber nochmal nachdenken und sagen, ich bin immer noch meiner Meinung und ich verstehe aber jetzt besser, wo jemand anders mit seiner Meinung herkommt, dann stelle ich mir einfach vor, dass das ein gutes Gefühl gibt. Und das ist auch tatsächlich das, was ich mir wünsche, was durch das Spiel passiert, ja.
Das heißt, Leute reden miteinander. Es geht nicht darum, dass sich am Ende alle einig sind. Und es geht auch nicht darum, jemanden davon zu überzeugen, dass meine Meinung die bessere ist.
Ja, genau. Das ist genau Sinn und Zweck von dem Spiel. Also es fängt schon damit an, dass wir nicht 2 Leute miteinander reden lassen, sondern 4, 5, 6 Leute, dass die zusammen an einem Tisch sitzen und dass die alle gleich viel Redezeit bekommen. Und es ist sozusagen nicht das Ziel, dass am Ende jemand gewinnt. Ne? Also bei vielen Spielen ist das ja so, dass man gewinnen kann. Das ist dabei nicht so, sondern Sinn und Zweck ist eigentlich, dass man sich gesehen und gehört fühlt und dass alle am Tisch dabei die gleichen Chancen haben. Für mich ist das etwas, was in der Gesellschaft halt nicht so oft stattfindet. Es geht ja oft darum, wer hat das bessere Argument, wer kann sich besser ausdrücken, wer ist lauter, wer ist auch vielleicht vehementer im Durchsetzen der eigenen Sichtweisen, wer hält sich einfach immer zurück aufgrund vielleicht auch, sagen wir mal, nicht so ausgeprägter Sprachkenntnisse oder Übung auch im Argumentieren. Und alle diese Leute können an diesem Tisch zusammensitzen und keiner bekommt mehr Raum. Und das ist, was die Leute immer als wahnsinnig positiv erleben und auch, was sie so zur Ruhe bringt. Und das ist halt dieses tolle Gefühl, was dadurch entsteht. Das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so durch das Erzählen vermitteln. Das muss man eigentlich ausprobiert haben.
Zur Ruhe bringt, also eine Befriedigung, dass gerade irgendwie ein Austausch stattgefunden hat, ist es das?
Ja, wir sind ja oft emotional ziemlich unter Stress, wenn wir diskutieren. Also wir warten darauf, dass wir rankommen. Wir hören gar nicht so richtig zu, weil wir wollen irgendwie gucken, wann können wir denn so mit unserer Sichtweise reingehen. Und oder wir Journalistinnen und Journalisten, wir gucken schon auf unseren Fragenzettel und welche Frage wollte ich denn jetzt nochmal als nächstes stellen und hören gar nicht zu. Wenn es Themen sind, die uns emotional berühren, das sind ja auch relativ viele eigentlich, dann sind wir auch angespannt. Und das Spiel, das setzt halt auf Methoden der Mediation auf, die darauf abzielen, dass man Stresslevel erstmal absenkt. Ja, und das geschieht halt durch eine Verlangsamung zum Beispiel der Diskussion, dass man einfach weiß, ich habe hier meine 3 Minuten, ne, man hat immer 3 Minuten und ich komme auch dran. Ich muss nicht reingerätschen, ich muss nicht besonders aktiv oder aggressiv sogar sein, ich komme dran.
Meine 3 Minuten Redezeit meinst
genau,
du?
Genau, meine 3 Minuten Redezeit und ich kann auch ungefähr abschätzen, wann das sein wird, weil am Anfang geht's immer der Reihe nach und das beruhigt mich halt total und versetzt mich eben auch in so einen Zustand, wo ich auch den anderen in Ruhe zuhören kann. Neulich sagte ein Kollege hier im Team, das ist total toll. Je länger man zuhört, desto mehr Ideen kommen einem. Und das ist halt so. Das ist eben eine ganz normale Reaktion unseres Gehirns, dass in dem Moment, wo mein Stresslevel sozusagen absinkt, ich mich entspanne und plötzlich ganz andere Gehirnareale anspringen, als die, die ich unter Stress, also bei stressigen Situationen zur Verfügung habe. Und dann kommen einem kreative Gedanken, dann kommen einem vielleicht sogar Problemlösungen und so weiter und so fort. Und das empfinden die Leute natürlich als super, dass sie in einer Diskussion plötzlich eben nicht mehr gestresst sind, sondern ausgeruht im Grunde und inspiriert.
Wir kommen gleich darauf, wie das ganz konkret funktioniert, weil man kann sich, glaube ich, gerade noch nicht so viel drunter vorstellen, was dann passiert. Aber ihr habt es 2 Jahre lang entwickelt und verbessert und bis es jetzt fertig ist, dran gearbeitet. Gab es am Anfang einen Moment, wo du auf Diskussionen geblickt hast und gedacht hast, nee, so nicht, das muss doch besser gehen?
Nee, so war es nicht. Also ausschlaggebend für die Spielidee war eher so, wir machen ja auch einmal im Jahr ein Festival in der Bonner Innenstadt, das heißt Be Future Festival. Und vor 2 Jahren war also der Krieg in Gaza in vollem Gange und es war fürchterlich. Und natürlich wollen wir die relevanten Themen, die die Menschen beschäftigen, auch auf unser Festival bringen. Und dann sind wir aber auch natürlich ein Festival, das gerne konstruktiv an Themen rangehen möchte. Da ist uns aber in dem Fall wirklich nichts eingefallen. Wir kannten natürlich so die üblichen Protagonisten für die eine oder für die andere Sichtweise. Und und wenn die als konstruktiv galten, dann haben die sich quasi auf der Bühne nicht die Köpfe eingehauen. Aber der Mehrwert, der war halt schon begrenzt, solche bekannten Stimmen eben nochmal einzuladen. Und dann habe ich gesagt, lass doch mal einfach die Expertinnen und Experten weglassen. Weil ich gerade da gelesen hatte, dass 41% der Menschen hierzulande einfach sagen, ich sag mal lieber nichts, wenn es um die wirklich wichtigen Themen geht. Weil die Leute zunehmend einfach Sorge haben, dass Konflikte eskalieren, dass Diskussionen aus dem Ruder laufen.
Dass man vielleicht auch abgewertet wird.
Ne, das ist natürlich ein Effekt auch der sogenannten sozialen Medien. Aber auch insgesamt ist die Stimmung hierzulande so, dass die Leute sagen, ich habe das Gefühl, das Klima wird immer rauer und ich halte mich einfach raus. Und das ist für unsere Demokratie natürlich ein total schwieriger Zustand, wenn wir uns immer versuchen rauszuhalten, wenn es wirklich wichtig wird. Und dann dachte ich, das Festival könnte eigentlich eine super Laborsituation sein, um mal was Neues auszuprobieren. Und habe gesagt, lass mal die Experten weglassen und lass mal mehr als zwei Personen an einen Tisch setzen. Denn gerade im Journalismus, wir sind ja im Journalismusfestival, ist es ja so, dass Diskussionen sehr oft zugespitzt werden auf zwei Positionen.
Pro und Contra.
Genau. Und in dem Fall damals war das halt, bist du irgendwie für die Palästinenser oder bist du für Israel? Und dieses Thema ist natürlich viel, viel, viel komplexer. Und deswegen dachte ich, komm, lass mal fünf Leute an einen Tisch setzen und lass mal gucken, ob man vielleicht Diskussionsregeln entwickeln kann, die so ein bisschen eher auf so einen Spielgedanken einzahlen. Denn in Deutschland sind wir uns zwar bei vielem uneinig, aber bei einer Sache einig. Man möchte kein Spielverderber sein. Also Spielregeln sind einzuhalten. Und so haben wir dann Prototypen gebaut und haben die Leute eingeladen. Und es kamen tatsächlich genug Leute für einen Tisch zu Israel und Hamas zusammen. Es kamen auch noch vier weitere Tische zusammen. Die haben sich lieber über Mobilität in der Bonner Innenstadt unterhalten, was auch ein explosives Thema ist, tatsächlich hier lokal.
Kann ich bestätigen, ja.
Genau. Und dann haben wir das evaluiert. Und ich dachte, das ist ja der Hammer. Das sind ja quasi kommunistische Ergebnisse. Die Leute waren total angetan. Und das ist halt vor zwei Jahren gewesen. Und seitdem entwickeln wir das, wie man so schön sagt, iterativ, also in kleinen Schrittchen, immer mit ganz viel Feedback von Leuten, die das ausprobieren, weiter. Und jetzt ist es halt fertig.
Ich glaube, damit haben wir neugierig genug gemacht darauf, wie es denn eigentlich funktioniert. Wir kommen auch noch drauf, was das alles mit Journalismus zu tun hat. Aber jetzt erstmal, wir sitzen ja nicht umsonst in einem Raum und es steht vor uns das Spiel in einer schwarzen Spielschachtel. Mhm. Eine Stunde reden, das Dialogspiel steht da drauf. Wir haben jetzt gerade schon erfahren, es sitzen fünf bis sechs Leute um einen Tisch. Es gibt ein Thema für diesen Tisch, was auch immer das dann ist, funktioniert mit sehr vielen Themen. Es gibt eine Spielleitung. Und irgendwie wird Redezeit aufgeteilt. Das wissen wir schon. Wie genau funktioniert das jetzt? Ich sehe Sanduhren, das ist schon mal wichtig, ne?
Genau, also du siehst Sanduhren, die sind schon mal total wichtig. Zwei Sanduhren deshalb, weil jeder bekommt 3 Minuten Redezeit. Aber wenn man die nicht aufbraucht, dann kann man trotzdem weiterspielen. Und die eine Sanduhr rieselt in Ruhe zu Ende und die zweite kommt zum Einsatz. Das ist der Grund. Es gibt, und das ist ganz wichtig, zwei Rollen. Einmal die Spielleitung. Das ist für Journalisten eine besondere Herausforderung. Also in der Urversion haben wir halt gedacht, das ist ein Spiel für Journalistinnen und Journalisten, weil die sagen dann immer, ja, moderieren kann ich. Und dann stellen sie fest, bei unserem Spiel ist alles ganz anders. Also bei uns redet der Journalist, die Journalistin nicht die meiste Zeit, sondern sie hört zu. Spielleitung bedeutet, man organisiert, dass die anderen reden. Die eigene Meinung zählt gar nichts und man darf nicht mal eigene Fragen stellen. Denn die Fragen, die kommen hier von diesem Stapel. Das ist ein Stapel mit schwarzen Karten und auf der obersten Karte steht Startfrage.
Moment, weil du jetzt gerade gesagt hast, zwei Rollen.
Oh, ich habe eine vergessen.
Genau, die Spielleitung.
Genau, es gibt noch eine weitere Person, die darf sich freiwillig melden am Tisch. Das ist der Timekeeper, kriegt die Sanduhren, passt auf, dass alle wirklich immer nur ihre 3 Minuten reden. Dann gibt's also hier die Fragenkarten. Obendrauf liegt immer die Startfrage. Und die Startfrage, egal zu welchem Thema du das Spiel jetzt spielst, lautet immer, was ist dein persönlicher Blick auf das Thema? Und alle am Tisch sind dann erstmal gefragt, mit Ausnahme der Spielleitung, diese Frage zu beantworten. Also, was ist dein persönlicher Blick auf das Thema? Und das ist ganz bewusst formuliert, ne, dass man sagt, nicht, was ist deine Meinung, sondern wie schaust du auf das Thema? Und dann bekommen alle am Tisch erstmal sozusagen anstatt einer Vorstellungsrunde so einen Eindruck, wie ist denn so, ne, die Sicht der einzelnen Beteiligten hier am Tisch auf das, was wir jetzt diskutieren wollen.
Das heißt, bei der Bonner Mobilität, um das nochmal als Beispiel zu nehmen, würde man vielleicht dann eher erzählen, welche Verkehrsmittel man nutzt und welche Erfahrung man als Radfahrer gemacht hat, als Autofahrer, der einen Parkplatz sucht, anstatt jetzt ins große Ganze Klimakrise, Energiewende, keine Ahnung, Verkehrswende zu kommen.
Ich könnte auch sagen, doch, also ich bin Radfahrerin und ich bin Radfahrerin, weil mich die Klimakrise Corona-Krise total bewegt, dann könnte ich natürlich auch darüber reden. Ich kann aber auch sagen, nur für mich ist mein Auto total wichtig. Ihr müsst verstehen, da wo ich jeden Tag hinpendeln muss, da komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht hin und so weiter und so fort. Das heißt also, die Menschen sagen schon sehr persönlich, woher sie mit ihren Ansichten kommen. Und das ist für viele schon mal ein ganz guter Einstieg, weil das was ganz anderes ist, als sollte Bonn mehr Fahrradwege bekommen. Und diese Runde spielt man einmal durch.
Jeder drei Minuten. Es gibt hier so ein Plastikmikrofon, kann ich dazu vielleicht sagen. Sieht aus wie so ein altes Radiomikrofon oder genau. Wo so Schlagersänger reinsingen. Weiß nicht.
Das damit war kann uns man ganz anzeigen, wichtig.
Ne? Wer genau. Gerade redet.
Das geht dann so rum und das bekommen die Leute, wenn sie dran sind, und ist auch ganz süß, weil ganz schnell entsteht eine wahnsinnig konzentrierte Atmosphäre. Und die Leute, die dann ins Mikrofon reden, die reden auch richtig ins Mikrofon oft.
Obwohl das ein Plastikattrappe ist.
Aber es ist ganz schön. Also es passiert mir auch immer. Genau. Wenn es jetzt etwas gibt, was mich unglaublich dazu anspornt, dass ich darauf einsteigen möchte, was du gesagt hast, aber ich muss noch ganz lange warten, bis ich wieder dran komme, dann dürfte ich auch diese eine Joker-Karte spielen, die ich vorher auch ausgeteilt habe an jede Person, die mitspielt.
Jeder hat einen Joker und darf einmal dazwischen grätschen.
Und das ist natürlich wirklich schwierig, weil du hast eine Stunde zum Diskutieren und nur einen Joker. Das erhöht sozusagen die spielerische Atmosphäre, weil du dir natürlich ganz genau überlegst, wann du den spielst, weil danach ist er weg.
Ne? Habt ihr das eingeführt? Der kam ja erst später dazu, der war in der Ursprungsversion nicht, weil ihr gemerkt habt, so ganz klappt es dann doch nicht, wenn man auf glühenden Kohlen sitzt und sagt, da muss ich doch jetzt was zu sagen.
Genau, es gibt ganz unterschiedliche Menschen und für viele Leute ist es total fein gewesen ohne Joker. Und dann gibt es die, die interessanterweise, würde ich nach meiner Beobachtung sagen, in konventionellen Diskussionen immer Oberwasser haben. Also die sehr meinungsstark sind, die sehr, sehr gewohnt sind, viel Raum einzunehmen. Und für die war das fast sozusagen schmerzhaft, immer warten zu müssen, bis sie an der Reihe sind. Und das will man ja dann auch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir sozusagen ein Zugeständnis und jede Person, aber dann auch wirklich jede Person und nicht nur die Aktiven, bekommt also diese Joker-Option.
Okay, das heißt, wir haben eine Startrunde. Jeder sitzt da mit seinem Joker, kann den spielen oder nicht. Es hat jeder seinen Blick geschildert. Und dann gibt's ja noch mehr Fragenkärtchen. Ne?
Genau.
Also es wird jetzt weiter beleuchtet, dieses Thema.
Richtig. Also wie du schon sagtest, man kann es wirklich zu jedem Thema spielen, auf das es mehrere Perspektiven gibt. Wir haben das beispielsweise auch mal zu einem Thema gespielt, das jetzt gar nicht sich aufdrängt, weil es an sich nicht kontrovers ist, sondern einfach viele betrifft, das Thema Einsamkeit. Also auch da gab es ganz intensive Diskussionsrunden. Ja, und wenn also dann die erste Runde gespielt ist mit dem persönlichen Blick.
Da haben dann Leute, das nur um das Verständnis halber, da haben dann Leute diskutiert, was kann man gegen Einsamkeit tun? Das war dann so ein bisschen die Stoßrichtung, oder?
Nein, dann startete das wieder mit, was ist dein persönlicher Blick auf das Thema? Mhm. Und dann saßen da halt ganz unterschiedliche Menschen. Die älteste Teilnehmerin war 83 Jahre alt und die jüngste war 18. Und die haben natürlich einen ganz unterschiedlichen Blick auf das Thema, warum sie einsam sind oder ob sie vielleicht auch nur beobachten, dass andere einsam sind, ob sie bereits was tun oder fürchten, von Einsamkeit betroffen zu sein. Also es gibt dazu sehr, sehr viel zu sagen und das tritt halt erstmal in der ersten Runde alles zutage. Und da geht's noch gar nicht darum, was man tun kann, weil Ziel des Spiels ist tatsächlich nicht, dass man am Ende Maßnahmen entwickelt hat oder Lösungen, wenngleich es immer wieder Runden gibt, wo Lösungsideen entstehen und wir das auch durchaus anregen, dass man das auch dazu nutzen kann, Lösungsideen zu entwickeln. Aber man kann auch einfach ganz in Ruhe diese Karten nutzen, um erstmal weiter ein Bild entstehen zu lassen. Und ja, ich könnte dir jetzt die anderen Karten mal rüberreichen, dann ziehst du einfach eine. Es sind insgesamt noch 6 weitere Karten im Spiel.
So, du wachst morgens auf und all deine Wünsche zu diesem Thema sind in Erfüllung gegangen. Woran merkst du das? Aha, das ist die Frage, um so ein bisschen eine Vision zu entwickeln oder zu überlegen, was will ich eigentlich?
Ja, und das ist auch eine ganz schwierige Frage, weil wir Menschen sind es sehr gewohnt, über das Problem zu sprechen. Und diese Frage regt jetzt dazu an, sich vorzustellen, wie wäre es denn, wenn es besser wäre? Und das ist für viele Spielrunden eine große Herausforderung, weil man weiß genau, über welche Probleme man alle reden möchte und so und wer schuld ist und wie das gekommen ist und wie man darunter leidet. Aber sich jetzt mal so ganz konkret vorzustellen, also man wacht morgens auf und das Problem ist ein bisschen besser geworden. Woran genau merke ich das eigentlich? Ja, also zum Beispiel beim Thema Einsamkeit könnte man sagen, ich wache auf, das Telefon klingelt und eine Freundin ist am Apparat. Das wäre so, ne? Aber das ist natürlich für jede Person anders. Genau, ich gebe dir nochmal eine Karte.
Ja. Wer oder was kann das Thema voranbringen, steht hier.
Also du merkst schon, alle Karten sind konstruktiv. Also wir stellen ausschließlich konstruktive Fragen und konstruktiv im Sinne des Bonn Institute ist eben Lösungsorientierung, Perspektivenreichtum und das Gespräch. Das Gespräch führen wir schon und bei der Karte Wer oder was kann das Thema voranbringen, geht es eben halt auch um Perspektivenreichtum und aber auch natürlich die Lösungsorientierung, dass man nicht stehen bleibt bei Wer ist schuld, wer hat's verbockt, warum ist das alles so schrecklich, sondern wer könnte denn jetzt etwas tun? Ne? Und in dem Zusammenhang gibt es auch noch weitere Karten, die lese ich jetzt mal vor. Ganz interessant, wessen Perspektive fehlt ja heute am Tisch? Denn wir sind zwar vielleicht schon 5, 6 Leute, aber es gibt sicherlich Leute, die nicht anwesend sind. Und da, auch das ist interessant, darüber nachzudenken, wer hätte eigentlich zu dem Thema noch was Wichtiges beizusteuern?
Ich weiß, ihr habt euch auch Gedanken darüber gemacht, wie das Spiel endet, aber das würde ich jetzt mal als kleinen Cliffhanger noch offen lassen und erstmal nochmal mit dir ein bisschen darüber reden, was passiert, wenn dieses Spiel gespielt wird, weil es ist ja inzwischen schon mehrfach zum Einsatz gekommen. Ihr habt das getestet in Köln und in Bonn jeweils bei einer Veranstaltung. Der Hessische Rundfunk hat es vor den Kommunalwahlen getestet. Die haben im Februar in drei Städten Diskussionen zu ganz verschiedenen Themen gemacht. Das heißt, du warst schon öfter dabei, wenn es gespielt worden ist und kannst vielleicht so ein bisschen beschreiben, was für Momente passieren da und was mich auch interessieren würde, macht das Spaß oder ist das Stress?
Also ich war tatsächlich in Hessen nicht dabei, denn die Kollegen vom HR wollten das erstmal selber hinbekommen und dabei nicht beobachtet werden. Das kann ich auch total gut verstehen. Ich habe nachher intensiv mit denen gesprochen und da hat tatsächlich einer der Beteiligten gesagt, es entsteht so eine verzauberte Stimmung. Das fand ich schon von einem Journalisten sehr bemerkenswert. Also Journalisten geizen ja normalerweise mit positiven Adjektiven. Und ich muss sagen, die waren schon ziemlich begeistert, weil es tatsächlich so ist. Und das sticht für mich jedes Mal hervor. Man hat dann, wenn man mit vielen spielt, also sagen wir mal mit 10 Tischen spielt, hat man ja 70 Leute im Raum, die alle diskutieren. Und was entsteht, ist aber eine ziemlich ruhige Atmosphäre. Also an den Tischen wird doch sehr fokussiert, konzentriert miteinander gesprochen und auch wirklich zugehört. Und das ist das, was die Leute auch als sehr, sehr angenehm empfinden. Es gibt bei dem Spiel noch diese weitere Zutat, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und die klappert. Und zwar gibt es hier ein Baumwollsäckchen mit ganz vielen Holzsteinen. Und die sind in Rot, Orange und Grün eingefärbt. Und das sind unsere Stimmungssteine. Die haben sogar extra verschiedene Formen, damit eben auch Menschen, die Farben nicht gut erkennen können, mitspielen können. Und oder auch die es fühlen können. Diese Stimmungssteine, die kommen am Anfang vom Spiel zum Einsatz, um mal so ein Bild zu kreieren, wie geht's euch denn gerade? Ja, die Spielleitung fragt dann in die Runde, wie geht's euch denn gerade? Legt doch mal euren Stimmungsstein. Und jeder, der mitspielt, hat also so diese 3 Steine. Und am Anfang legen die Leute immer eher so einen gelben Stein, ist mir aufgefallen, ganz oft, weil die sind angespannt. Die sollen jetzt diskutieren, vor allem jüngere Leute sind oft schon fast gestresst. Ja, weil die sich Sorgen machen, kenne ich mich gut genug aus mit dem Thema? Was ist, wenn ich nicht alles weiß? Die Leute sind hier besser gebildet oder die sprechen besser Deutsch oder die haben einfach viel mehr Erfahrung und hören jungen Leuten sowieso nicht zu. Und dann merken sie, sie kriegen ganz genau gleich viel Raum. Es wird ihnen ganz genau gleich viel zugehört. So, und dann fängt man eben an zu reden miteinander Und manchmal geht es natürlich auch Leuten am Tisch nicht so gut, wenn sie nämlich hören, dass ihre eigenen Perspektiven vielleicht gar nicht mehrheitsfähig sind am Tisch oder so. Und dann merkt man schon, oh, da grummelt einer. Und dann kann man als Spielleitung sagen, wie geht's euch denn gerade, wollen wir nochmal Stimmungssteine legen? Und dann kommt ein Roter. Und dann kann man als Spielleitung eben auch darauf eingehen und sagen, ja, das ist mir schon aufgefallen, dass dir das missfallen hat, was du da gerade gehört hast. Und gleich bist du ja auch wieder dran und dann hören wir ja auch deine Perspektive. Ne? Also das kann man dann schön einbinden. Uns ist ganz wichtig, Emotionen sichtbar zu machen. Gerade im Journalismus kommen Emotionen wahnsinnig oft zu kurz. Bei uns geht es eigentlich immer um, was ist richtig, welche Fakten stimmen, und nicht so sehr, wie geht's einem jetzt gerade damit? So, ne? Am Ende liegen immer ausschließlich grüne Steine, nach meiner Erfahrung, weil die Leute sich total entspannt haben. Es ist kein Stress. Macht es totalen Spaß? Das glaube ich nicht, weil es geht ja um emotionale Themen, die auch nicht einfach sind. Also wenn man jetzt über seine eigene Einsamkeit, wenn man das Thema nochmal aufgreift, zum Beispiel spricht, dann ist das immer noch nichts, was einen total happy macht. Ne? Es ist aber ein gutes Gefühl trotzdem, dass es einen Raum gibt, eben auch über Dinge zu sprechen, die schwierig sind. Und das ist ja eigentlich genau das, was viele vermissen. Also Frohsinn und Zerstreuung ist jetzt nicht unbedingt das, was das Spiel bietet, auch wenn durchaus schon mal gelacht wird an den Tischen, wenn sich die Leute entspannen. Aber es ist eher ein sehr angenehmes, tiefes Gefühl, dass man eben den Raum gefunden hat, das zu äußern in Sicherheit, was einen wirklich beschäftigt. Und das ist für viele Leute schon etwas, was nicht besonders oft vorkommt in ihrem normalen Leben und wozu das Spiel wirklich anregt.
Jetzt gibt's ja so ein paar Sachen, an denen Diskussionen oft scheitern. Und mich würde interessieren, ob die bei euch einfach nicht vorkommen oder ob die das Spieldesign ein bisschen so rauskegelt. Das eine ist, Leute werden vielleicht beleidigend oder noch gar nicht direkt durch eine Beleidigung, aber die äußern vielleicht Meinungen, von denen ich mich ganz persönlich angegriffen fühle. Oder Leute sagen auch einfach völlige Falschinfos, sind völlig falsch informiert, dann werde ich natürlich, komme ich auch in Rage, gerade als Journalistin. Passiert es nicht oder passiert es auch?
Also ich war jetzt natürlich nicht an allen Tischen immer mit dabei. Das kann natürlich passieren. Es gibt allerdings eine Beobachtung, die ich gerne teilen möchte. Die Menschen, die zum Beispiel in den sozialen Medien wahnsinnig laut sind, die unheimlich viele Falschinformationen teilen oder produzieren, die radikal sind, die beleidigend sind, diese Menschen kommen nicht freiwillig zu einer Stunde reden, weil die suchen eigentlich Räume auf, in denen sie anonym auftreten können, sehr gerne, in denen sie sich hinter Falschprofilen verstecken können und wo sie aber ein maximal großes Publikum erreichen können. Bei einer Stunde Reden hast du ein kleines Publikum, du hast Spielregeln, Spielverderber sind blöd, dafür sorgen dann schon die anderen am Tisch, dass du das dann auch merkst, wenn du den Spielfluss störst und dich nicht an die Regeln hältst. Du darfst natürlich alles sagen, was du möchtest. Wenn du allerdings menschenverachtende Dinge äußerst oder Beleidigungen, dann wird dich die Spielleitung darauf aufmerksam machen, dass das am Tisch also keinen Platz hat. Das steht auch so in den Spielregeln. Und wir waren am Anfang sehr besorgt, dass das passieren würde. Ich habe ja schon davon erzählt auf dem Festival, da waren wir wirklich sehr besorgt. Es hat nicht stattgefunden und ich habe auch noch nicht davon gehört, dass es stattgefunden hat. Also manche sind enttäuscht von einer Stunde Reden und zwar besonders Journalistinnen und Journalisten, die sagen dann, ja, wir waren uns ja irgendwie alle einig. Und dann sage ich immer, ja, wart ihr das wirklich? Nee, natürlich, also wir hatten schon alle unsere verschiedenen Perspektiven, aber die Radikalen waren, sind irgendwie alle nicht gekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, siehst du, das ist genau wie in unserer Gesellschaft auch. Die allermeisten Menschen bei uns, die haben irgendwelche normalen Meinungen auf irgendeinem Spektrum, ja. Und die, die am Rande des Spektrums sind, ganz weit links, ganz weit rechts, wie auch immer, das sind wenige. Die meisten Menschen, das sind die mit den relativ normalen Perspektiven, die sie auch begründen können, weil sie eben aus anderen Augen auf die Welt schauen, also geprägt durch eigene Erfahrungen, eigene Herkünfte, eigenes Vermögen, was auch immer. Und das ist aber nicht radikal, sondern das ist nur perspektivenreich. Und das macht das Spiel halt auch sehr, sehr deutlich. Ne? Und dann sagen die, ja, aber ich bin jetzt extra hergekommen, um mich mal mit Rechtsradikalen zu unterhalten. Und jetzt sind die nicht gekommen. Oder mit hier militanten Autofahrern oder so. Und dann sage ich, ja, das ist richtig. Dieses Spiel ist auch eher dazu da, die zu stärken, die noch Lust darauf haben, sich auszutauschen. Ich finde es halt ganz wichtig, dass man auch wirklich viel macht für die, die noch Lust haben.
Genau, das ist nämlich interessant, weil wir erst vor ganz kurzem bei Übermedien so eine Lesermail gekriegt haben, wo jemand nochmal gesagt hat, ich krieg's jetzt nicht im Wortlaut zusammen, aber es ging im Prinzip darum, alles, was guter Journalismus so macht und kann, erreicht sowieso nicht eine bestimmte Bubble, die irgendwie schon die Lügenpresse sowieso für grundverdächtig hält und irgendwie so raus ist. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist dieses Spiel auch gar nicht dafür da, irgendwelche entfernten Bubble zu erreichen. Weil ich sage, wenn der Hessische Rundfunk einlädt, spielt mit uns, wer kommt, ne?
Also dieses Spiel ist schon dazu da, Menschen zu erreichen, die Journalismus bislang nicht erreicht hat. Na, also weil was wir schaffen, ist ein Raum und da können Perspektiven geäußert werden und viele Menschen in unserer Gesellschaft nehmen Journalismus als relativ perspektivenarm weiterhin wahr. Ne? Also selbst bei den Menschen, die keine radikalen Perspektiven haben, junge Menschen, Menschen, die zugewandert sind beispielsweise, auch vielleicht zum Teil sehr alte Menschen, Menschen, aus weniger reichen Milieus, so, die nehmen den Journalismus nicht als perspektivenreich wahr. Die nehmen das nicht wahr, dass ihre Lebenswirklichkeit oft angehört wird. Und aus dem Hessischen Rundfunk habe ich gehört, dass das tatsächlich auch Leute motiviert hat, deshalb zu einer Stunde Reden hinzugehen, weil sie da mal eine Chance gesehen haben, dass sie angehört werden. Und ich weiß, beim Hessischen Rundfunk war innerhalb kürzester Zeit haben sich da 700 Leute angemeldet.
Und für 300 Plätze.
Ja, genau. Und klar waren da viele so, ne, Leute dabei, die viel öffentlich-rechtlichen Rundfunk konsumieren. Immerhin muss man ja auch irgendwie zumindest auf den Kanal kommen, wo es beworben wurde. Allerdings haben die das auch gut gemacht und haben tatsächlich in sozialen Medien auch Werbung geschaltet, um halt auch außerhalb ihrer Stammhörerschaft oder Zuschauerschaft Menschen zu erreichen. Also die haben sich da wirklich große Mühe gegeben und haben dann halt auch bei denen, die sich angemeldet haben, genau geguckt, dass es unterschiedliche Menschen sind. Also man hat sich dann halt angemeldet mit Klarnamen, mit Alter, mit Wohnort und Beruf, so dass man eben sagen konnte, okay, ne, wir schauen jetzt mal wirklich bewusst, dass wir vielleicht einen Schüler, eine Akademikerin, jemand, der einen Ausbildungsberuf erlernt hat und so weiter, an einen Tisch versammeln können, damit wirklich die auch eine perspektivenreiche Diskussion miteinander führen können.
Okay, das heißt, radikale Meinung oder Leute, die eh keine Lust haben auf Debatte und lieber rumstänkern, die nicht. Mhm. Aber ansonsten schon der Versuch, irgendwie ein bisschen zu öffnen, wer beteiligt sich.
Ja, total.
Also ich denke jetzt an diese Anrufsendung morgens im Radio, wo 90% Männer anrufen. Ja. Oft, weiß ich aus Erfahrung.
Also das kann ich da für das Spiel überhaupt nicht sagen, 90% Männer. Also gar nicht, das ist wirklich total gemischt gewesen. Haben wir auch so erlebt. Klar, man muss sich halt ein bisschen Mühe geben, wenn man unterschiedliche Menschen erreichen will. Da muss man auch ein bisschen was dafür tun. Wir haben zum Beispiel, als wir das in Köln und in Bonn getestet haben, mit Unterstützung der Sparkasse, da haben wir ganz bewusst auch die Kanäle beispielsweise der Sparkasse genutzt, weil die jeder hat ein Konto so ungefähr, ne? Oder wir haben Sportvereine angeschrieben oder Schülervertretungen, um eben ganz bewusst rauszugehen aus so einer medialen Bubble und zu sagen, dieses Spiel ist wirklich dafür da, dass alle kommen können. Man braucht keine besonderen Fähigkeiten oder man muss auch kein besonderes Wissen mitbringen, weil es geht ja um die eigene Sicht auf die Welt.
Jetzt kommen wir zu der Frage, auch das habe ich schon angeteasert, Was hat das Ganze mit Journalismus zu tun? Weil Kooperationspartner bei dem Spiel ist einerseits die Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen und die Deutsche Presseagentur. Also offensichtlich gibt es da ein Interesse auf Medienseite, dass es sowas gibt. Jetzt gilt zum Beispiel, als der Hessische Rundfunk das gemacht hat, da gilt die Regel, diese Gespräche werden nicht gefilmt und nicht aufgenommen. Man kann das journalistisch nicht verwerten, indem man hinterher irgendwie schön O-Töne in sein Programm packt. Das findet statt und dann habe ich eigentlich kein Programm, außer vielleicht, also kein Material zum Senden, außer vielleicht so einen kleinen Beitrag hat stattgefunden. Was nützt es JournalistInnen, da Energie reinzustecken?
Also du hast jetzt aus einer Verwertungslogik heraus argumentiert.
Ja, gebe ich zu.
Und ich kann da schon auch was bieten. Also das ist zwar nicht, wie du auch zu Recht ausgeführt hast, Sinn und Zweck des Spiels zu verwerten. Aber der Hessische Rundfunk beispielsweise hat ganz interessante Menschen kennengelernt, weil ja an jedem Tisch saß ja jemand vom HR als Spielleitung. Und die sind halt hinterher hingegangen, und das war auch unsere Empfehlung, haben gesagt, Mensch, das, was du da eben geteilt hast am Tisch, das ist für uns super interessant, können wir vielleicht nochmal ein Interview führen. Und dann haben die auch Leute nochmal zu Hause besucht und haben also auch uns wirklich gesagt, das war für uns auch journalistisch total bereichernd, denn man muss ja sagen, auch wir Journalistinnen und Journalisten, wir hören ja gerne das, was wir schon kennen und für richtig halten. Und bei einer Stunde Reden werden wir ja per Zufallsprinzip mit Menschen konfrontiert, die wir vorher nicht kannten und damit halt auch mit ganz neuen Perspektiven. Und wenn man klug ist, dann nutzt man das, um die eigene Berichterstattung anzureichern durch neue Perspektiven. Und dann macht eine Stunde Reden den Journalismus einfach viel besser und perspektivenreicher. Und dann kann man vielleicht auch neue Zielgruppen sich erschließen und neue Menschen erreichen, die vorher bislang einfach immer nur gesagt haben, meine Lebensrealität kommt überhaupt nicht vor bei euch.
Das heißt, es ist so ein bisschen Puls fühlen. Wo stehen Leute in der Gesellschaft? Was habe ich noch nicht mitbekommen?
Also Themen noch viel tiefer durchdringen. Mhm. Ja, also es gibt doch dieses schöne Zitat der Autorin Anaïs Nin, die immer gesagt hat, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, wir sehen die Welt, wie wir sind. Und du als Journalistin siehst halt die Welt auch auf deine Art und Weise und hast möglicherweise gar keine Ahnung von deinen blinden Flecken. Und bei einer Stunde Reden wirst du eben mit Menschen konfrontiert, die diese blinden Flecken dir aufzeigen. Und wie gesagt, wenn du schlau bist, dann greifst du zu und sagst, darüber möchte ich gerne noch viel mehr erfahren. Und dann hast du natürlich den Vorteil, dass du bereits als ein Mensch in Erscheinung getreten bist, der zuhört. Das ist ja auch nicht das, wie Journalistinnen und Journalisten meistens wahrgenommen werden. Von vielen Menschen werden Journalistinnen und Journalisten wahrgenommen als Leute, die mal kurz auftauchen, die Löcher in den Bauch fragen, vielleicht sich nicht mal vorgestellt haben vorher und dann wieder abdüsen und wer weiß was mit dem machen, was du denen gesagt hast. Das führt bei vielen Menschen nicht gerade zu einem steigenden Medienvertrauen. Wir haben zwar in Deutschland noch ein relativ gutes Medienvertrauen, von ungefähr die Hälfte der Gesellschaft vertraut uns, aber viele vertrauen uns halt auch nicht mehr. Und dieses Spiel, und deswegen wird es halt auch unter anderem von der dpa empfohlen, das soll eben auch dazu beitragen, Vertrauen wiederherzustellen oder überhaupt jemals herzustellen in die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, in Medienmarken auch vielleicht, die diese Spiele dann bei sich zu Hause ausrichten. Ne? Also das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Dann höre ich immer, ja, aber das skaliert ja nicht. Da können ja irgendwie nur 70 oder 100 Leute an einem Abend mitmachen. Und dann sage ich immer, na ja, also du kannst natürlich im großen Stil Vertrauen verspielen. Aber das Vertrauen eines Menschen, das kriegst du nur eins nach dem anderen wieder zurück. Also das kann man nicht skaliert denken. Und ich glaube, gerade in Zeiten, wo Menschen unfassbar viel Desinformation ausgesetzt sind, wo auch KI-generierter Content, dem man nicht über den Weg trauen kann, die Netze schwemmt, wo die Leute maximal verunsichert sind, wem oder was sie überhaupt noch vertrauen können, ist dieses Spiel ein total gutes Angebot, um eben zu zeigen, hier sind Journalisten, die sind wirklich daran interessiert, Informationen von euch zu bekommen, Dialog anzuregen, nicht Streit zu eskalieren, sondern eben zu konstruktiven Gesprächen in der Gesellschaft beizutragen. Hier sind Leute, die haben ein Interesse daran, dass wir uns miteinander unterhalten. Und deswegen ist Journalismus wertvoll. Und Das ist so wichtig, dass wir einfach zeigen, warum braucht es denn überhaupt noch Journalismus? Da ist so viel Information da draußen. Was ist der Mehrwert? Es ist ja sozusagen nichts Neues, dass auch Medienhäuser zum Beispiel großartige Podiumsdiskussionen mit berühmten Leuten organisieren und sogar vielleicht sogar da noch mit Geld verdienen, also indem sie Eintrittsgelder erwirtschaften, total wichtig heutzutage, wo das Abo-Geschäft so schwierig ist. Warum muss da immer jemand auf der Bühne sitzen mit dem Chefredakteur? Warum kann nicht die Chefredaktion sich an einen Tisch setzen mit den Leuten, von denen sie das Geld am Ende haben möchte und einfach mal zuhören? Also das ist eine Weiterentwicklung der Rolle von Journalistinnen und Journalisten, die, sagen wir mal, eher dienstleistungsorientiert ist, zuhörend, interessiert an dem, was die Leute wirklich beschäftigt und damit aus meiner Sicht zeitgemäß ist.
Du hast es am Anfang schon mal kurz erwähnt, dass die JournalistInnen, die dann da am Tisch saßen, manchmal gar nicht so leicht in die Rolle schlüpfen konnten, da zuzuhören und Spielleitung zu übernehmen. Eigentlich hätte ich jetzt naiverweise gesagt, zuhören ist erstmal Kernkompetenz des Journalismus. Bei jedem Interview muss ich ja wissen, was mein Gegenüber mir sagt, sonst kann ich es auch lassen. Und es ist genauso auch irgendwie mein Job, verschiedene Perspektiven nacheinander abzufragen und zusammenzubringen. Warum ist es dann so schwierig, diese Spielleitung zu machen?
Also, ich finde super, dass dir das leicht fällt. Vielen fällt es erfahrungsgemäß nicht so leicht. Mir fiel es auch nicht so leicht. Wirkliches Zuhören, ohne auf meinen Fragenzettel zu schauen, was wollte ich nochmal als nächstes fragen, ohne reinzugehen, wenn ich vielleicht auch was weiß, ohne nochmal nachzuhaken, zu unterbrechen. 3 Minuten können lang sein und danach kommt ja schon gleich der nächste. Also dein Redeanteil bei 1 Stunde Reden ist verschwindend gering.
Und als Spielleitung.
Als Spielleitung, ja. Genau. Und stattdessen wird sozusagen von dir gefordert, dass du eben zuhörst, dass du vielleicht auch mit den Emotionen am Tisch auf eine gute Art umgehst, dass du als Gastgeberin agierst. Dass du es eben schaffst, dass alle sich in der Runde wohlfühlen, auch die Personen, deren Ansichten du persönlich so gar nicht teilst und dass du vielleicht nochmal zusammenfasst, was gesagt wurde. Also das ist eine ganz andere Art von Moderation, die manche total genießen und für manche ist das zu dienstleistungsorientiert. Die haben einfach den Anspruch, dass sie mehr Raum haben. So, das ist im Journalismus ja schon durchaus eher gelernt, dass du selber auch relativ viel Raum hast, wenn du moderierst. Und das wird hier bei dem Spiel schon ziemlich reduziert, dieser Raum.
Ich meine, ihr liegt damit ja so ein bisschen im Trend, ne? Diese Möglichkeit, wir brauchen mehr Dialog, wir müssen Diskursräume öffnen im Journalismus, die passiert ja auch gerade ganz viel, auch auf Sendungsebene. Ich denke jetzt an die 100, das war ja so ein ARD-Format, wo 100 Menschen zu einem Thema in einem Raum standen und Argumente sich angehört haben. Also insofern scheint da ja irgendwie ein Bedürfnis auch da zu sein, auch vom Publikum her. Oder ist es was eher Journalisten denken, dass sie das brauchen?
Nein, also wir sind ja schon von dem konkreten Thema ausgegangen, dass Menschen das Gefühl haben, sie sagen mal besser ihre Meinung nicht mehr, weil sie Angst davor haben, dass es zu Streit kommt. Und wir wissen auch übrigens gerade von jungen Menschen, dass sie finden, dass die Arbeit von Journalisten oft zu Streit führen kann und dass sie auch deshalb dem Journalismus recht kritisch teilweise gegenüberstehen. Ich finde es gut, dass im Journalismus da jetzt drauf reagiert wird. Was wir allerdings machen wollten, war nicht so ein bombastisches Format zu erfinden wie die 100, das wahnsinnig viel Geld kostet und dadurch halt auch nicht ganz so oft durchgeführt werden kann und auch natürlich nur von ARD-Anstalten so oder großen Fernsehsendern. Wir wollten halt was ganz, ganz Günstiges machen. So, unser Spiel ist halt für jede Redaktion erschwinglich und aber auch für die Teilnehmenden. Also die wollen das halt auch ganz oft haben. Das war halt auch eine Rückmeldung, dass sie gesagt haben, das müsste eigentlich jede Familie unterm Weihnachtsbaum liegen haben. So. Mir geht es eigentlich darum, dass im Grunde, wenn du Chefredakteurin bist von einer kleinen Lokalzeitung, dass du beschließen könntest, ab sofort sitze ich jeden ersten Mittwoch im Monat in unserer Kneipe vor Ort. Und jedes Mal sage ich vorher in der Zeitung oder online oder was Bescheid, um welches Thema es geht. Und die ersten 5, die dann kommen um 19 Uhr, die spielen mit mir 1 Stunde Reden und ich höre euch zu. Also dafür ist es gedacht, dass du völlig ohne finanziellen Einsatz, völlig ohne Eventabteilung, ohne großes Tamtam ein Tool hast, das du immer wieder benutzen kannst, um mit Leuten zu reden. Und wir benutzen das sogar hier im Team. Wenn wir hier irgendwas haben, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, dann sagen wir schon immer so, komm, lass mal eine Stunde reden. Und dann holen wir das Spiel raus und dann können halt alle nochmal ganz in Ruhe sagen, warum sie die Sache so sehen, wie sie die sehen. Und dann fällt es uns halt auch leichter hinterher, zu einer Entscheidung zu kommen.
Ich habe angeteasert, dass es ein Ende von diesem Spiel gibt, auch wenn es keinen Gewinner oder keine Gewinnerin gibt. Am Ende gibt es noch einen Kartenstapel mit weißen Karten. Die Dankeskarten heißen die, glaube ich, ne?
Genau, Dankekarten heißen die sind weiß und da sind so süße kleine Illustrationen drauf, die man auch vom Bonn Institute kennt. Also so Männchen, die unterschiedliche Dinge tun. Und die Idee ist halt, dass man die dann nochmal so auf den Tisch ausbreitet und dann darf man sich eine Karte selber nehmen. Also die Karte, in der man sich selber vielleicht wiedererkennt oder vielleicht auch eine Karte, in der man einen Mitspieler oder eine Mitspielerin wiedererkennt. Ja, vielleicht Annika, willst du dir mal eine nehmen?
Eine, in der ich dich
selber
erkenne. Ach, nein, ich mich selber.
Du darfst dir selber eine nehmen.
Gibt's ein sehr fröhliches Männchen vielleicht?
Hier dieses vielleicht?
Ja, guck mal. Ja? Das strahlt mich mit großem Bananenlächeln an.
Und dann darfst du das umdrehen?
Du hast immer Ideen, bei der Suche nach Lösungen weitest du den Blick und guckst, was vielleicht anderswo funktioniert. Das ist sehr wichtig. Das beschreibt eigentlich meinen Podcast, nice und nötig, jetzt hier auf einer Karte.
Guck.
Sehr gut.
Genau, so ist das nämlich auch gedacht, dass du dann deine Karte bekommst, dass du nochmal einen wertschätzenden Abschluss bekommst. Also alle Menschen am Tisch bekommen eine Karte und eine Wertschätzung für das, was sie speziell eingebracht haben. Witzigerweise funktioniert das wirklich total gut, dass die Leute sich dann auch wiedererkennen. Ich nehme jetzt auch mal eine Karte, diese hier.
Mit zwei Männchen.
Mit zwei
drauf,
Männchen,
ne?
Und die eine kaut dem anderen so ein bisschen gefühlt das Ohr ab. Und so sehe ich mich gerade, dass ich so
auf
viel Redneranteil
habe. Ach so, okay.
Hier im Podcast, was steht denn da? Ich weiß das gar nicht auswendig. Oh, du hörst gut zu und willst wirklich verstehen, was andere sagen. Du lässt dich überraschen und denkst auch über deine eigenen Sichtweisen nach. Das spüren die Menschen, die mit dir sprechen.
Das hat gerade so Horoskop-Vibes.
Ja, das ist auch so ein bisschen horoskopmäßig gedacht tatsächlich. Also es ist nicht so schwierig, dass das funktioniert. Aber damit ist dann wirklich ein wertschätzender Abschluss für alle Menschen am Tisch gewährleistet. Und das ist uns total wichtig, dass einfach nochmal klar wird, jeder bringt was anderes mit und alles ist wertvoll.
Ich ende immer mit einer konstruktiven Frage, diesen Podcast, eine Frage mit einer Antwort, nicht nur für JournalistInnen oder Leute aus dem Medienbereich, sondern für alle. Und in dem Fall würde ich dich fragen, hast du einen Tipp, wie wir alle besser damit umgehen können, wenn wir in Gespräche rauschen oder Diskussionen führen oder führen müssen mit Menschen, die ganz anderer Meinung sind?
Mhm. Also Tempo rausnehmen und nicht zu denken, dass man Menschen in kürzester Zeit von der eigenen Meinung überzeugen kann. Das gelingt eigentlich nie. Also vielleicht den eigenen Anspruch an die Diskussion auch total runterschrauben und vielleicht einfach mal sich überlegen, es wäre doch schon toll, wenn ich genau verstehe, wo die Person eigentlich herkommt mit ihrer Sichtweise und eben nicht immer dagegen zu halten, sondern weiter zuzuhören und zu sagen, verstehe ich richtig, dass es dich total sauer macht, dass was auch immer, weil dann wird man erstaunt sein, wie nuanciert manche Menschen Dinge begründen, die man selber für total abseitig gehalten hat und dass man vielleicht dann doch nochmal ins Nachdenken kommt. Vielleicht fühlt man sich auch einfach nur total bestätigt in der eigenen Sichtweise. Auch das ist ja dann ein interessantes Ergebnis. Was wir halt aber einfach nicht schaffen, ist, dass wir die Leute dazu bringen, die Welt sofort mit unseren Augen zu sehen, egal wie wir uns auch abstrampeln. Und dann kann man ein bisschen ruhiger vielleicht in solche Gespräche reingehen. Und das wird in jedem Fall nicht zur weiteren Polarisierung von Debatten beitragen, wenn wenigstens einer ruhig bleibt.
Ja, hehrer Anspruch. Ich finde den Tipp gut. Danke dir für deine Zeit, Ellen Heinrichs vom Bonn-Institut und dass ich hier vorbeikommen und mit dir spielen durfte.
Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
So richtig gespielt haben Ellen und ich das Spiel ja jetzt eigentlich nicht, mehr so reingeschnuppert. Aber vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, das mal auszuprobieren. Dann findet ihr alle Infos und auch das Spiel selbst zum Bestellen auf einer eigenen Webseite. einestundereden.de. Den Link, den schreibe ich euch auch nochmal unten in die Shownotes rein. Ellens Team bietet unter anderem auch ein Handbuch an für Organisationen, die das Spiel bei sich spielen wollen, und auch Schulungen für SpielleiterInnen. Falls euch dieses Gespräch zwischen Ellen und mir gefallen hat, dann empfiehlt diesen Podcast Nice und Nötig sehr gerne weiter an alle FreundInnen, Verwandten, im Kollegenteam oder auch einfach an Personen, mit denen ihr gerne mal eine Stunde reden würdet. Und schreibt mir auch gerne, was ihr von dem Spiel haltet, entweder per Mail an annika@übermedien.de oder auch über die Übermedienkanäle in den sozialen Medien, zum Beispiel bei Instagram, bei Mastodon oder auch bei Blue Sky. Wir bei Übermedien sind die, die genauer hinschauen. Wir decken Fehler in der Berichterstattung auf, wir erklären die Hintergründe und wir zeigen, was daran für euch wichtig ist. Auf übermedien.de gibt es unter anderem unseren kostenlosen Newsletter und auch sonst ganz viele sehr lesenswerte Inhalte. Die nächste Folge Nice und Nötig, die gibt's in 2 Wochen. Die Folge redaktionell abgenommen hat meine Kollegin Lisa Kräher. Die Musik kommt von Alexander Graf. Idee, Konzept und Vorbereitung für diesen Podcast, die kommen von mir, Annika Schneider. Ich bin Redakteurin bei Übermedien und ich habe jetzt auch fast eine Stunde geredet. Danke fürs Zuhören und tschüss.